Ich habe im Vorfeld dieser Predigt habe ich überlegt, ob ich meine inoffizielle Predigtreihe zum Thema Gnade fortsetzen soll, über die ich die letzten beiden Male gepredigt habe, oder ob ein anderes Thema dran ist. Und dann, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass mich im Moment gerade das Thema Hoffnung sehr beschäftigt. Ich stand also vor der Wahl, eine Predigt zu machen, entweder zum Thema Gnade, von der ich auch durchaus noch mal ein paar Predigten gehabt hätte, die ich hätte überarbeiten können, oder ob ich mich zum Thema Hoffnung beschäftigen möchte, das mich persönlich eben gerade sehr beschäftigt. Ja, und das Ergebnis ist,
ich habe schon gedacht, wir können ihn vielleicht wählen.
Es ist noch besser, es ist Hoffnung und Gnade. Genau. Und es wird aber so sein, dass es schon hauptsächlich erst einmal um Hoffnung geht. Und was die Gnade damit zu tun hat, das wird dann zum Ende auch noch hoffentlich deutlich werden. Soweit. Genau. Anfang der Woche habe ich einen Beitrag gesehen über eine Aktivistengruppe, die nennt sich Aufstand der letzten Generation. Das ist eine Gruppe, die wie die bekannteren Fridays for Future gegen den fortschreitenden Klimawandel protestieren. Und diese Aktivistengruppe ist allerdings deutlich radikaler als Fridays for Future und sie greifen auch zu drastischeren Mitteln des Protestes. Sie sind in den Medien dadurch bekannt geworden, dass sie sich mit Sekundenkleber auf Schnellstraßen und sogar auf Autobahnen festkleben und dadurch den Verkehr blockieren. Das führt natürlich zu erheblichen Staus, dazu, dass viele Menschen nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen und es führt auch zu einem erhöhten Puls bei den Autofahrern. Also es gibt da wirklich Videos, wo dann Leute wutentbrannt aus ihren Autos aussteigen und auf die Aktivisten zurennen. Sind also recht dramatische Szenen. Diese Form des Protests wird eigentlich von fast allen durchweg sehr kritisiert, weil es auch ein Sicherheitsrisiko darstellt, wenn zum Beispiel ein Notarzt oder so fahren müsste und der feststeckt, ist das auch lebensgefährlich eben für Leute, die eigentlich dringend einen Arzt brauchen. Aber dass heftig protestiert wird, das ist aus der Sicht der Wissenschaft absolut gerechtfertigt und dringend notwendig. Die Szenarien über den fortschreitenden Klimawandel auf unserem Planeten, die werden immer düsterer. Und man weiß heute, wenn wir nicht dringend den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen reduzieren, dann wird das auf lange Sicht sehr gravierende Auswirkungen auf das gesamte Leben haben. Es könnte sogar zu einem Punkt kommen, wo wir den Klimawandel gar nicht mehr aufhalten können, selbst wenn wir alle Maßnahmen befolgen. Das heißt, es passiert dann etwas, dass die Erde so weit aufgeheizt wird, dass sie sich wie von selber immer weiter aufheizt. Das ist das, wovor viele Leute, auch viele dieser Aktivisten, große Angst haben, sodass es einige Menschen bereits gibt, die befürchten, dass die Erde in 100 bis 150 Jahren so aufgeheizt sein könnte, dass außer ein paar Mikroorganismen dort niemand mehr leben kann. Zum Glück sind diese Szenarien ja sehr unsicher, es könnte auch günstiger kommen, es ist sehr unklar, wie schnell sich das entwickelt und was passiert, aber es ist verständlich, dass viele Leute Angst haben und viele Leute haben auch Schwierigkeiten damit überhaupt noch die Nachrichten zu hören, Nachrichten zu lesen, weil es so viele düstere Zukunftsprognosen gibt. Und das betrifft nicht nur den fortschreitenden Klimawandel, sondern auch viele weitere wichtige Themen. Das sind die steigenden Strom- und Lebensmittelpreise, die im Moment durch die Decke schießen, wo viele Leute Angst haben, dass sie ihren Lebensstandard bald nicht mehr halten können, dass sie wichtige Kosten oder nicht mehr bezahlen können. Oder da ist auch die Angst vor einem kalten Krieg oder sogar einem heißen, echten Krieg zwischen den unterschiedlichen Weltmächten, wo ja die Beziehung in den letzten Monaten wieder so dramatisch schlechter geworden ist. Und da muss ich sagen, auch bei mir ist es so, mir wird manchmal wirklich übel, wenn ich Nachrichten höre. Ich weiß manchmal nicht mehr so genau, was ich von der Zukunft eigentlich erwarten soll. Und ich kann es so gut verstehen, wenn Leute nur noch da sitzen und in Zynismus sich über die Zukunft unterhalten und sagen, ach, da kann doch nichts Gutes mehr kommen. Manchmal wäre es so einfach einzustimmen in die Stimmen, die sagen, die Menschheit, die wird sich nochmal selbst zerstören. Und einfach frei nach dem Motto, wer nichts hofft, den wird auch nichts mehr enttäuschen. Und dann merke ich aber, eigentlich will ich das nicht. Ich will nicht in diesen Zynismus einsteigen, in diese Hoffnungslosigkeit. Ich will es nicht, weil ich selber Hoffnung haben möchte. Und ich will es nicht, weil Gott Hoffnung hat. Der Apostel Paulus, der schreibt, dass am Ende von allem drei Dinge bleiben werden. Glaube, Liebe und Hoffnung. Hoffnung ist ein zentrales Element von Gottes neuer Welt. Und so komme ich in ein Dilemma hinein. Ich will ein Prediger sein. Ich möchte jemand sein, der als Prediger immer wieder ein Anwalt ist für Hoffnung. Und gleichzeitig frage ich mich, wie soll ich glaubhaft von Hoffnung sprechen angesichts der Prognosen für die Zukunft? Wie sollen wir als Christen von Hoffnung sprechen, ohne dass es nur wie so eine hohle Phrase klingt? Das war eine Frage, mit der ich mich in den letzten Monaten viel gerungen habe, wo ich nach einer Antwort gesucht habe. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, in der Bibel, nach Menschen, die auch in hoffnungslosen Situationen waren. Und herauszufinden, wie hat Gott ihnen neue Hoffnung geschenkt? Wie haben sie neue Hoffnung für ihr Leben bekommen? Und es gäbe sehr viele Personen, die man, glaube ich, dort anfügen könnte. Aber ich bin auf ein Zitat aus dem Römerbrief gestoßen, das ich euch vorhin vorgelesen habe. Das ist ein Zitat von Paulus und er schreibt davon, wie er aus Bedrängnis, aus einer tiefen Bedrängnis über einige Zwischenstationen am Ende Hoffnung entsteht. Ich habe dann ein paar weitere Bücher zu Rate gezogen und dann habe ich einen Hinweis darauf bekommen, dass der Paulus hier wohl nicht einfach irgendwelche theoretischen Überlegungen anstellt zum Thema Hoffnung, sondern dass er aus eigener Erfahrung spricht. Warum geht man davon aus, dass er da aus eigener Erfahrung spricht? Man ist sich heute in der Auslegungstradition einig, relativ einig, dass Paulus den Römerbrief so ungefähr um das Jahr 55, 56 verfasst hat, und zwar in Korinth. Er hat von Korinth aus an die Leute, an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und kurz davor hat er sich aber mit den Korinthern ziemlich in die Haare bekommen und war eine Zeit lang mit dieser Gemeinde in einigen Schwierigkeiten und davon berichtet er in den Korintherbriefen. Wir haben den ersten und den zweiten Korintherbrief, in dem von diesen Konflikten erzählt wird. Paulus versöhnt sich aber wieder mit der Gemeinde in Korinth und kommt nach Korinth und schreibt dann den Römerbrief. Und daher weiß man, dass die Korintherbriefe kurz vor den Römerbriefen entstanden sein müssen. Vermutlich nur so ein, zwei Jahre bestenfalls. Und jetzt findet man im zweiten Korintherbrief einen Textabschnitt von Paulus, wo er von einer extremen Notsituation erzählt, die er erlebt hat in der Provinz Asia. Und ich möchte kurz vorlesen, was er dort schreibt. Er schreibt dort: Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Da gerät der Paulus in eine Situation, in der offenbar sein Leben bedroht war. Und was das für eine Not war, das beschreibt er nicht näher. Es ist aber bekannt, dass der Paulus immer mal wieder in ziemlich schwierige Notsituationen gekommen ist. Er hat ja davon berichtet, dass er öfters geschlagen worden ist, gefoltert, dass er sogar einmal, haben sie versucht, ihn zu steinigen und man hat gedacht, er sei tot. Viele Male ist er auch ins Gefängnis geworfen worden und wusste nicht, ob er wieder herauskommt. Also er hatte sicherlich eine Menge Gelegenheiten, wo er wirklich in diesen lebensbedrohlichen Phasen war. Ich bin aber in diesem Zitat, in einem oder diesem Bibeltext, in einem bestimmten Textabschnitt hängen geblieben. Und da sagt der Paulus: Wir verzweifelten am Leben. Und das klingt für mich wie jemand, der wirklich in einer hoffnungslosen Situation ist. Und allein die Tatsache, dass er schon lebt, ist etwas, das ihn zur Verzweiflung bringt. Hier ist ein Mensch, der in einer schwierigen Situation offenbar alle Hoffnung verloren hat. Der, wenn er in die Zukunft schaut, sagt, da ist eigentlich nichts mehr, worauf ich hoffe. Und jetzt schreibt er im Römerbrief, maximal zwei Jahre später, von der Kraft der Hoffnung, davon, wie aus Bedrängnis Hoffnung entsteht. Aber was hat ihn zu dieser Hoffnung gebracht? Und was hat ihn aufgerichtet? Und um darauf näher einzugehen und mich damit zu beschäftigen, möchte ich jetzt wieder in den Römerbrieftext hineingehen, in dem Paulus ja so mutig über die Hoffnung schreibt. Und ich möchte nochmal den ersten Vers vorlesen. Ich hätte den sonst normalerweise an der Wand gehabt. Jetzt mache ich das so, dass ich das einfach euch nochmal vorlese, was Paulus im ersten Abschnitt von dem Römerbrief schreibt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Paulus beginnt seine Rede von der Hoffnung mit der Aussage, dass wir durch Jesus Christus Frieden haben mit Gott. Doch es ist nicht nur Friede mit Gott, der durch Jesus Christus gekommen ist, sondern, das führt er dann anschließend an, auch freien Zugang zur Gnade und darüber hinaus eine Hoffnung, die ihn mit Freude und Stolz erfüllt. Das zeigt mir, es ist offenbar Jesus, der Grund ist, warum Paulus Hoffnung hat. Warum gerade Jesus? Vielleicht deswegen, weil Paulus vom auferstandenen Jesus spricht. Paulus glaubt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Er hat es selber erlebt auf dem Weg nach Damaskus, dass ihm dieser auferstandene Jesus begegnet ist. Und was gibt es für eine tiefere Hoffnung, als zu wissen, dass jemand, der so mit dem Rücken zur Wand stand, der verlassen worden ist von allen, der ja sogar am Kreuz gestorben ist, dass der auferstanden ist. Die Auferstehung ist das Zeichen dafür, dass Leid, Sünde und Tod nicht das letzte Wort haben. Paulus formuliert es an einer anderen Stelle so: Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube sinnlos. Es kann so sein, dass um uns herum die Dinge hoffnungslos wirken. Es kann sein, dass sich eine schlechte Nachricht an die nächste reiht. Doch wer sich Christus anvertraut, der darf Hoffnung haben, weil die Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Auch eine Formulierung, die Paulus einmal gebraucht hat. Und daraus ziehe ich die erste Erkenntnis aus der Schule, in die ich bei Paulus gehe. Paulus hat Hoffnung, weil Leid nicht das letzte Wort hat. Durch den auferstandenen Christus weiß ich, die Geschichte wird am Ende gut ausgehen. Die Frage, die sich aber dann vielleicht stellt, ist, was mache ich denn in der Zwischenzeit? Wie kann ich hoffnungsvoll bleiben in der Zeit der Not? Ich möchte noch einmal an die Klimaaktivisten erinnern, die ich am Anfang erwähnt habe. Da sind viele junge Leute dabei, gerade junge Leute, die natürlich sich am meisten Sorgen um die Zukunft machen. Die sagen, ja, vielleicht bin ich irgendwann einmal in der Ewigkeit bei Gott, aber bis dahin vergehen ja noch so viele Jahre. Und was soll ich denn in der Zwischenzeit machen? Was soll ich denn hier mit dieser Welt machen? Und in dieser Welt machen? Es gibt auch in der Kirche nicht wenige Menschen, die Hoffnung so verstanden haben, dass eines Tages einmal alles besser wird. Und das ist aber nur eine Teilwahrheit. Ich glaube, dass es nicht nur um Hoffnung für eine ferne Zeit oder für ein anderes Leben geht. Christen und Christinnen haben sich manchmal mit so einer sehr fernen Hoffnung mehr schlecht als recht durchs Leben geschleppt. Oder sie haben dafür gebetet, dass doch der Herr bald wiederkomme. Habe ich auch oft gehört, dieses Gebet. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht eigentlich ein Gebet der Hoffnungslosigkeit? Es ist sicher besser, eine ferne Hoffnung zu haben, als gar keine. Paulus, glaube ich, der hat nicht passiv darauf gewartet, dass irgendwann mal bessere Zeiten kommen oder dass er plötzlich erlöst wird von all dem, was ist. Und dass er das nicht getan hat, das zeigt mir der nächste Vers in dem Brief an die Römer, den ich persönlich sehr erstaunlich finde. Ich will ihn auch wieder kurz vorlesen. Da sagt Paulus, doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Paulus legt jetzt noch einen drauf und er sagt, er freut sich über die Nöte, die er durchmacht. In anderen Übersetzungen heißt es, dass er sich der Bedrängnis rühmt. Rühmen. Rühmen tun Eltern ihre Kinder, wenn sie etwas Besonderes erreicht haben. Der Vater zum Beispiel, der erzählt am Stammtisch oder auch in der Nachbarschaft allen, die es hören wollen und auch allen, die es nicht hören wollen, dass sein Sohn nun der neue Chefarzt in der renommierten Stadtklinik geworden ist. Und die Mutter, die erzählt allen ihren Freundinnen, wie gut ihre Tochter Violine spielt und dass sie jetzt im Auswahlverfahren ist, um in das große sinfonische Stadtorchester zu kommen. Wenn jemand rühmt, dann erzählt etwas Wundervolles und das kann er kaum für sich behalten. In anderen Worten, Paulus ist offenbar gerade in dieser tiefen Hoffnungslosigkeit, die er in Kleinasien, in der Provinz Asia erlebt hat, von so einer Hoffnung erfüllt worden, dass es sie nicht für sich behalten kann. Und das ist mehr als nur eine ferne Hoffnung, ein Vertrösten auf bessere Zeiten, sondern es ist eine Hoffnung, die er real erlebt hat, die er konkret erlebt hat. Und das ist die zweite Erkenntnis, die ich aus Paulus seiner Hoffnungsschule ziehe. Hoffnung hat Paulus deswegen, weil er sie in der Not konkret erlebt hat. Er hat nicht nur von einer entfernten Hoffnung gehört, er hat konkret in seiner Situation Hoffnung erfahren. Und in den nächsten Versen von diesem Römerbrief, da zeigt Paulus, wie diese Hoffnung in der Not entsteht. Auch das möchte ich nochmal kurz vorlesen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Paulus erzählt so von einem Kreislauf oder von einer Abfolge darin, wie Hoffnung entsteht. Und als erstes führt er auf, dass uns die Not lehrt, durchzuhalten. Und das erzählt mir auch schon einmal etwas Wichtiges. Nämlich, dass offenbar eine Zeit vergeht zwischen der Not und dem Zeitpunkt, bis sie beseitigt wird. Das ist eigentlich etwas, was ich sehr unangenehm finde, weil ich bin jetzt auch kein Masochist und ich will Not in meinem Leben eigentlich so schnell wie möglich hinter mir lassen. Aber es ist oft so, dass Not nicht einfach durch einen Fingerschnips verschwindet. Es braucht eine Zeit, in der wir durchhalten. Doch das Interessante daran ist ja auch, dieses Durchhalten befähigt mich später, nicht leichtfertig von der Hoffnung zu reden. Zu Beginn hatte ich gefragt, wie kann ich von Hoffnung reden in einer Zeit, wo Leute durch viele und lange Zeiten von Leid gehen, von einer vielleicht auch tiefen Hoffnungslosigkeit. Würde sich mein Leid, wenn ich Christ wäre, einfach auflösen von einer Sekunde auf die nächste, dann könnte ich nicht wirklich glaubhaft auch von Hoffnung sprechen. Weil Menschen auch erleben, dass sich die Not nicht immer sofort auflöst. Paulus kann von der Hoffnung reden und er tut es, weil er selbst durch eine Zeit vom Leid gegangen ist und weil er dieser Zeit befähigt wurde, durchzuhalten. Und wer durchhält, sagt Paulus, der ist bewährt. Ein Hochspringer, der die Latte beim Sprung nicht runterreißt, der hat sich bewährt. Und der betrachtet die Herausforderung bereits aus der Vergangenheit. Und sie erscheint ihm vielleicht nicht mehr so schwer wie davor. Es mag sein, dass der Hochspringer 10-mal versucht hat, über die Latte zu kommen. Und wenn er es 9-mal probiert hat und er schafft es nicht, dann erscheint ihm das alles sehr, sehr schwierig. Aber in dem Moment, wo er über die Latte geht, da merkt er, er hat eine Dimension betreten, er hat eine Höhe geschafft und es wird jetzt weniger schwierig werden für ihn, sie noch einmal zu erreichen. Deswegen das Bewähren, das ist der Moment, in dem wir erleben, ja, wir haben durchgehalten, wir haben die Krise überwunden und es entsteht etwas, was man Resilienz nennt. Resilienz, auch so ein sehr neumodisches Wort, das man heute in vielen Ratgebern hört, dass es ganz wichtig sei. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, in herausfordernden Situationen, Zeiten innerlich stabil zu bleiben, so eine gewisse innere Stärke zu haben, die mich durchträgt. Eine vergleichbare Not, die dann später kommt, die belastet einen nicht mehr so sehr, weil man erkannt hat, man hat es ja schon einmal geschafft und man kann es wieder überstehen. Und das führt dann im letzten Schritt zur Hoffnung, wie Paulus sagt. Um nochmal das Bild von dem Hochspringer zu gebrauchen, wenn er die Erfahrung macht, dass er über die Latte kommt, dann ist er bewährt. Und jetzt entsteht in ihm vielleicht Hoffnung, dass er die gleiche Höhe wieder überwinden kann. Vielleicht kann er sogar noch mehr. Ja. Und damit komme ich zur dritten Erkenntnis. Hoffnung hat Paulus, weil sie durch Ausdauer und Bewährung wächst. Weil sie etwas wird, was wir mit der Zeit tragen. Durch Zeiten der Not, durch Zeiten der Schwierigkeit, aber auch in Zeiten, wo wir gemerkt haben, wir haben uns bewähren können und wir haben dadurch Hoffnung bekommen. Wenn ich in Zeiten der Not bin, dann sage ich mir immer wieder, dass am Ende der Not mehr Hoffnung steht. Wenn ich dranbleibe, wenn ich durchhalte, dann entsteht mehr Hoffnung. Und das hilft mir. Aber trotzdem passiert es manchmal, dass man am Leben verzweifelt, das, was Paulus in Kleinasien erlebt hat. Und auch ich kenne die Petrus-Momente. Im ersten Moment denkt man noch, ja, ich bin stark, ich kann durchhalten, egal was kommt. Und noch ehe der Hahn vom Seerücken gekräht hat, habe ich schon dreimal wieder jegliche Hoffnung verloren und bin in einem ganz tiefen Loch und weiß nicht mehr, wie ich so richtig unten rauskommen soll. Und dieses Loch, das hat vielleicht sogar noch ganz glatte Wände und man versucht herauszuklettern. Und immer wieder, wenn man es versucht, dann rutscht man doch wieder ab und man bleibt in dem Loch. Man verzweifelt am Leben, so wie es Paulus in Kleinasien passiert ist. Was sollen wir derzeit tun? Und ich muss ehrlich sein, Paulus schildert nicht so genau, wie er aus dieser Phase der Bedrängnis tatsächlich herausgekommen ist. Er sagt nur, dass es seine Rettung wieder mal auf Christus zurückführt. Christus hat Paulus aus der Todesnot befreit und auf ihn hat er vertraut. Aber vielleicht ist Christus der Hinweis auf das, was uns in dieser Situation hilft, wenn wir nochmal in den Römerbrief schauen, den letzten Abschnitt, der dort noch ist. Auch den lese ich noch einmal vor. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Kurz nachdem Paulus von der Hoffnung schreibt und wie sie entsteht, schreibt er, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dass Gott gerade dadurch seine Liebe demonstriert, indem er Christus für die Schwachen und die Hilflosen stirbt. Ist das nicht eigentlich das Schöne an der Hoffnung? Dass Hoffnung nicht das ist, was wir selber aus uns hervorbringen müssen, sondern dass Christus uns vorausgegangen ist und dass er auch denen hinterhergeht, die keine Hoffnung mehr haben. Jesus ist für die gekommen, die sich nicht selbst helfen können und für die, die wie ein kleines Schaf im Gestrüpp hängen geblieben sind, und geht ihnen nach und er sucht sie. In den Momenten, in denen ich so feststecke, in so einem Loch drin bin, da hilft es mir manchmal, dass ich nur schon den Gedanke habe, dass nicht ich die Hoffnung haben muss, um dort wieder rauszukommen, sondern dass Christus der Hoffnungsbringer ist. Dann sehe ich so ein kleines Licht, das da ist, an dem ich mich irgendwie orientieren kann. Vielleicht sogar ein Seil, das mir dann die Möglichkeit gibt, um aus diesem Loch wieder herauszukommen. Und damit bin ich bei der vierten Erkenntnis. Paulus hat Hoffnung, weil er nicht selber hoffen muss. Das ist Gnade. Jetzt sind wir wieder bei der Gnade von Christus, der uns entgegenkommt, der für uns die Dinge tut, die wir nicht selbst tun können. Was also hilft mir, in einer Welt ohne Hoffnung hoffnungsvoll zu sein? Da ist zunächst mal die Hoffnung, dass die sichtbare Welt nicht alles ist. Christus ist auferstanden und dadurch dürfen auch wir hoffen. Und gleichzeitig möchte aber diese Hoffnung nicht nur eine theoretische Wahrheit sein oder ein Vertrösten auf die Zukunft, sondern sie will etwas werden, was wir konkret erfahren. Gott arbeitet in der Bedrängnis an unserer Ausdauer. Und diese Ausdauer, die bringt Bewährung und eine tiefe Hoffnung mit sich. Sie macht uns resilient. Und wenn dann doch mal die Welt über uns zusammenbricht, dann dürfen wir hoffen, dass Christus uns entgegenkommt. Seine Gnade rettet mich. Wir sind in Gottes liebevollen Händen. Ich hatte ein Bild herausgesucht, wo die Welt zu sehen war, und sie war ebenfalls in so Händen gebettet. Das Bild hatte das, wie das Gott diese ganze Welt hebt in seinen Händen. Er hebt diese fragile Welt, gequält von Kriegen, von Armut und Umweltkatastrophen. Er hebt nicht nur mich, sondern uns alle. Und daran will ich glauben und darauf will ich hoffen.